Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Professor Dr. Johanna Barth. Viel Spaß!
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 181. Wir haben Mittwoch, den 11. Oktober 2023 und ich freue mich, dass wir eine neue Folge heute bestreiten. Ich bin Gabriel, moderiere das Ganze seit 5 Jahren mittlerweile. Wir sind gerade noch mittendrin in den großen Jubiläumswochen und deswegen gibt es aktuell 2 Episoden pro Woche auf die Ohren, mittwochs und freitags. Ich freue mich wirklich, dass auch viele mittlerweile auf mich zukommen und sagen, Mensch, wir sollten mal über ein Thema sprechen oder ein neues Buch ist rausgekommen. Kommen da ehrlich gesagt auch gar nicht hinterher zurzeit mit den Büchern, die auch zu lesen, aber dann sind da auch immer wieder tolle Sachen dabei, die ich wirklich verschlinge. Und das Buch, über das wir heute sprechen wollen, ist so eins. Hybrid Work, das ist der Titel des Buches mit dem Untertitel »Wie Führungskräfte ihre Arbeitsorganisation für die Zukunft transformieren«. Es ist erschienen im Haufe Verlag von den Herausgeberinnen Johanna Barth und Katrin Winkler. Und die Johanna ist heute bei mir und wir reden also über ihr wunderbares Buch und da geht es um folgende Fragen. Was wir heute schon über die Zukunft der Arbeit wissen und was noch nicht. Wie eine gelungene Hybrid Work aussehen kann und wie sie gestaltet wird. Welche Rolle die Führung spielt und wie sie optimiert werden kann. Und wie man MitarbeiterInnen mitnimmt und überhaupt, was das Ganze mit Change Management zu tun hat. Außerdem reden wir natürlich selbstverständlich über die Story von Johanna. Sie hat lange auch im Konzern gearbeitet, auch im Ausland war sie aktiv, unter anderem in den USA. Und jetzt ist sie mittlerweile Professorin für Strategie und Finanzen an der ESB Business School und erforscht gesellschaftliche Trends und deren ökonomische Bedeutung. Sie hat auch davor schon viel geschrieben, unter anderem 2019 erschien ihr erstes Buch »Der Girlboss Mythos«. Und über all das sprechen wir natürlich, aber das erklärt sie euch selbst. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Ja, und dann moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass Johanna heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
Schöne Grüße aus dem heute sonnigen Stuttgart.
Und du bist heute im mobilen Arbeiten, könnte man sagen.
Absolut. Ich bin in meinem rollenden Homeoffice unterwegs. Zum Glück habe ich einen Campingbus und habe hier schön ein Tischchen und einen bequemen Sitz und kann hier sehr gut im Auto arbeiten.
Das hast du offensichtlich auch schon öfter getan, so wie das aussieht. Du bist schon ganz routiniert, ja?
Voll. Kindersitze zur Seite rücken und los geht's.
Mit wie vielen Leuten seid ihr da unterwegs? In dem Van, in dem Bus?
Wenn wir in Urlaub fahren?
Ja.
Also ich sag mal so, letztes Jahr war der Sargnagel an dem Thema zu viert im Van Urlaub machen. Mhm. Ich weiß nicht, diejenigen, die vielleicht auch einen VW-Bus haben oder wir haben einen Marco Polo, man startet so zu zweit und dann kommt das erste Kind und dann ist das alles noch wunderbar und dann kommt das zweite Kind und mit dem zweiten Kind kommen dann 2 Riesenkindersitze und im Zweifel 2 Fahrräder und was weiß ich noch alles. Und dann bist du den ganzen Urlaub gefühlt nur noch mit Umräumen von einer Ecke des Fahrzeugs in die andere beschäftigt. Und letztes Jahr waren wir tatsächlich nochmal 2 Wochen campingtechnisch unterwegs. Und ich muss aber sagen, dass wir nach diesem Urlaub gesagt haben, nee, der nächste Step ist, dass wir uns ein richtiges Wohnmobil mal mieten und das mal checken, ob das dann das Thema Campingurlaub für uns dann in die Zukunft bringt, ja, mit den 2.
Ja, aber du arbeitest dann auch von unterwegs aus, also hybrid könnte man sagen, das bringt uns schon auch zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Ihr habt nämlich ein sehr schönes Buch gemacht und herausgebracht, Hybrid Work, du zusammen mit der Katrin Winkler. kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, über das Buch natürlich, wie es entstanden ist, worum es da geht, aber über das Thema selber auch, denn ich erlebe gerade, dass viele Unternehmen viele, viele Fragen haben, wie sie diesen hybriden Mix denn jetzt gestalten sollen. Und da weiß ich, dass du natürlich auch tausende Studien schon durchforstet hast und viele Erfahrungswerte hast. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Ich bin ja nun auch Familienmensch und wie du vielleicht weißt, bitte ich meine Gäste am Anfang immer, unserer mittleren Tochter, der Mathilda, mittlerweile 10 Jahre alt, mal zu erklären, was sie so tun. Also was würdest du ihr sagen?
Ich habe mich auf die Frage heute schon vorbereitet, denn meine schön. Tochter 7, die heißt übrigens Hilda, hat mich gefragt, worüber redest du denn immer so in den Podcasts? Und dann habe ich gesagt, ich helfe Unternehmen zu verstehen, wie sie sich organisieren können, damit da alles gut läuft. Mhm. Und was da alles dazugehört.
Das Interessante ist ja, dass die Kinder auch gar nicht so eine wirkliche Vorstellung haben, was ein Unternehmen ist. Ne? Das sind ja so Dinge, die zwar irgendwann mal in der Schule vorkommen, aber wie so ein Unternehmen wirklich mal so tickt, dazu bräuchte es eigentlich noch viel mehr Praxisbezug. Aber das führt uns jetzt zu einem anderen Thema. Ja, vielleicht fangen wir auch nochmal an, wenn du dich mal zurückerinnerst, als du noch Kind warst. Das war natürlich weit vor dieser heutigen Arbeitswelt, wie wir sie erleben. Sie hat sich ja in den letzten 2, 3 Jahren auch nochmal massiv verändert. Aber wie hast du die Arbeitswelt so kennengelernt? Was hattest du so für einen Eindruck von Arbeit und Wirtschaft, als du so groß wurdest?
Ehrlich gesagt sehr wenig. Ich komme aus einer Familie, in der es nur, quote unquote, Ärzte und Lehrer gibt, beziehungsweise meine Mutter ist Krankenschwester. Das heißt, ich kannte eigentlich nur das ganze Thema Arzt und Krankenhaus als Berufsfeld und muss tatsächlich sagen, dass ich mit Wirtschaft und Industrie und Unternehmertum fast überhaupt keine Berührungspunkte hatte in meiner Kindheit. Mhm. Kam da relativ unbefleckt dann mit dem Studium da dann dazu.
Ja, vielleicht kannst du uns ja mal so einen kleinen Eindruck von deiner Story auch geben. Also was hat dich dann eigentlich auch zu diesem ganzen Thema Unternehmensberatung, ich glaube, das ist ja im Kern, was du heute auch machst, in Sachen Arbeit und Arbeit besser organisieren. Was hat dich da eigentlich hingebracht? Wie sah dein Weg dahin aus?
Ich war ja lange Jahre in einem Konzern Führungskraft und was mich dort immer extrem umgetrieben hat, war das Thema Motivation und wie schaffen wir es eigentlich, dass hier alle hunderttausende Mitarbeiterinnen einfach motiviert zur Arbeit kommen und ihr Bestes geben. Und ich glaube, da gibt es im System Unternehmen einfach ganz viele Punkte, an denen die unterwegs irgendwo verloren gehen. Und ich fand das immer ein faszinierendes Thema, weil ich immer dachte, boah, das ist so ein riesen Stellhebel für das Unternehmen. Wir haben auch ein sehr großes, ich sag mal, Reskilling, Upskilling-Projekt gemacht, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben, welche Zukunftsfähigkeiten sind notwendig und wie viele Menschen betrifft das hier eigentlich, in Klammer viele. Und das ganze Thema hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel investiert wird in diesen Unternehmen und wie wenig am Ende vom Tag dann doch so investiert wird in die Ressource Mensch, jetzt gar nicht mal so sehr in das Thema Schulungen, da wird auch wahnsinnig viel investiert, aber so in dieses Gefüge, wie die Menschen in diesem System eben zusammenarbeiten und wie diese Organisation so als Ganzes funktioniert. Als ich dann aus der Industrie rausgegangen bin, ich habe ja 2018 an die Hochschule gewechselt, war das auch so mein großer Interessensschwerpunkt und Ankerpunkt, einfach zu sagen, wie können Organisationen performanter werden, indem sie diese Ressource Mensch positiv nutzen. Und das war auch dann schon immer so ein Stück weit mein Forschungsfokuspunkt und das Thema, was mich interessiert hat und wozu ich dann auch angefangen habe zu beraten. Und als dann Corona ums Eck kam, war für mich natürlich relativ von Anfang an klar, jetzt gilt es zu überlegen, was kommt denn danach? 2020 mit der Haufer Akademie zusammen ein Leadership-Training zu entwickeln und habe damals dann auch schon gesagt, lasst uns von vornherein auch schon überlegen, ein Modul einzubauen, wo es um das Thema Führen nach der Pandemie geht. Das ist ein Stück weit faszinierend, dass gerade in Deutschland sich die Unternehmen so gar nicht richtig damit befasst haben. Ich einfach schon 2020 gesagt habe, es wird nie wieder einen Weg zurückgeben in ein 2019-Büro. Und das Thema hat mich dann von Anfang an wahnsinnig gepackt, wahnsinnig fasziniert, habe damals dann schon angefangen, einfach Inhalte zu dem Thema zu entwickeln, angefangen, Studien zu dem Thema zu machen und zu forschen und auch angefangen, Unternehmen zu begleiten. Und du hast es vorhin gesagt, habe da viele Beratungsprojekte gemacht und mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir ein relativ standardisiertes System den Unternehmen in einer Dashboard- und Datenanalyseform anbieten können, sodass die eben auch selbst einfach schauen können, wo stehen wir da, wo ordnen wir uns auch ein, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserer Branche, wo sind Veränderungspotenziale für uns, sodass ich eigentlich der Meinung bin, dass die Unternehmen sich selbst beraten können. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich gar nicht so als Beraterin gebraucht werde, sondern dass ich mehr das Fremdbild gebe, weil das kannst du als Unternehmen tatsächlich sehr schlecht selbst entwickeln, dass ich dann eher den Unternehmen helfe, sich selbst weiterzuentwickeln, weil, und jetzt kommen wir auch schon zu einem ziemlich großen philosophischen Punkt von mir, ich glaube, dass die Fähigkeit einer Organisation, sich selbst kontinuierlich weiterzuentwickeln, ein absolut relevanter Zukunftsskill ist. Also das, und du machst ja einen ganzen Podcast darüber, also glaubst du wahrscheinlich auch daran, ne? Dass jetzt nicht heute die Veränderung vorbei ist und wir uns jetzt halt irgendwie mit dem Status quo, quote unquote, arrangieren müssen, sondern im Grunde, dass Unternehmen dieses kontinuierliche Weiterentwickeln ihrer Organisation in die DNA bekommen müssen. Und weil ich einfach glaube, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre noch richtig akut sein und akut bleiben. Und deshalb, wie gesagt, biete ich den Unternehmen da zwei Komponenten an. Das eine ist eben dieses Fremdbild, diese Datenanalyse. Und das zweite ist das Thema Hybrid Work Expert Ausbildung, wo ich einfach sage, hey, ich zeige euren Mitarbeitenden, was ihr tun könnt, um intern diese Weiterentwicklungsprozesse in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Und damit seid ihr dann auch unabhängig von Beratern, weil New Work oder auch Hybrid Work, das ist kein Projekt. Und je schneller man sich eben dieser Realität stellt, dass das kein Projekt ist, desto schneller müsste man eigentlich auch zu dem Schluss kommen, dass du das mit externer Beratung gar nicht so richtig lösen kannst, weil du diesen Skill, dich da intern immer weiterzuentwickeln, im Grunde intern haben musst.
Ja, und du hast es in dem Buch auch sehr schön geschrieben, die Weiterentwicklung der Arbeit ist kein Projekt, sie ist eine Kernkompetenz. Jetzt hört man natürlich auch von CEOs, die schon lange sozusagen in der Schaltzentrale sitzen, wie so ein Wolfgang Grupp von Trigema. Ja, wir sind schon immer durch Veränderungen durchgesteuert, aber das Tempo der Veränderung ist ja mittlerweile ein ganz anderes. Niemand weiß ja, wohin die Reise geht und in diesem unsicheren Ambiente muss man sich ja nun weiter bewegen. Und darüber habt ihr also auch ein Buch geschrieben, worauf es da ankommt, in diesem hybriden Setup. Aber vielleicht können wir ja auch mal den Begriff nochmal ganz einfach klären. Hybrid Work. Viele werfen diese Begriffe ja auch so ein bisschen durcheinander. New Work, Hybrid Work, Future of Work, whatever. Erklär es uns doch nochmal bitte, damit wir uns da auf einer Ebene bewegen, Hybrid Work.
Ja, sehr, sehr gern. Also ich kann das nur bestätigen, dass das total durcheinander geworfen wird. Also was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter definitiv nicht nur Homeoffice. Das ist mir schon mal ganz wichtig. Sondern es geht im Grunde darum, ich kann in meinem Unternehmen arbeiten. Ich kann aber auch physisch außerhalb von meinem Unternehmen arbeiten. Das kann natürlich mobiles Arbeiten, Homeoffice sein. Das kann aber natürlich auch jegliche Form von dritten Orten sein, also zum Beispiel Coworking Spaces, ein Café, aber auch, und jetzt wird es super spannend, andere Standorte meines Unternehmens, ja, also ich kann jetzt plötzlich bei einer Tochtergesellschaft arbeiten, mit der ich gerade ein Projekt zusammen mache, ja, oder ich kann bei einem Lieferanten von mir arbeiten, ich kann bei einem Kunden von mir arbeiten, überall dort, wo ich mich sinnvoll mehr physisch integrieren sollte, dort kann ich jetzt arbeiten und da mein Unternehmen durch die Pandemie gepusht, dafür jetzt eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, ist das halt alles viel einfacher und viel nahtloser geworden. Und wir haben uns eben an die digitale Kommunikation und das digitale Wissensmanagement einfach gewöhnt. Und darin liegt für mich eben eine Riesenchance, dass ich meinen Arbeitsort und meine Arbeitszeit ja auch tagtäglich quasi dem Bedarf, wo, wann, wie, mit wem anpassen kann und somit effektiver und effizienter arbeiten kann. Und gleichzeitig ist das für mich auch noch zu kurz gesprungen, denn ich sehe hybrides Arbeiten nicht nur eben als dieses Thema zeit- und ortsunabhängige Arbeit, sondern auch die Weiterentwicklungsstufen davon. Also man kann sich ja irgendwann dann auch vorstellen, dass Hybrid bedeutet, ich arbeite in der Realität, aber mit Virtual Reality oder Augmented Reality zusammen. Also diese unterschiedlichen Realitäten, die ich kombinieren kann. Oder natürlich auch dann weiter in die Zukunft gedacht, menschliche Intelligenz kombiniert mit künstlicher Intelligenz. Auch diese Kollaboration ist ja hybrides Arbeiten. Hybrid heißt ja nicht Homeoffice, sondern Hybrid heißt ja von der Wortherkunft her aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Und das heißt, ja, überall dort, wo unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Welten zusammenkommen, hast du im Grunde auch hybrides Arbeiten. Wo ich heute sehe, dass der Schuh immens drückt, ist eben zum Beispiel das Thema Backoffice und Frontline-Worker. Also Unternehmen, die zum Beispiel große Produktionen haben oder große Frontline-Bereiche haben, gleichzeitig aber auch Admin-Bereiche haben, die eben theoretisch Homeoffice-fähig wären. Wie gehen wir dort an dieser Schnittstelle um, dass die einen perfekt supported sind, ihren Job zu machen und vielleicht auch ein bisschen Flexibilität genießen können, auf der anderen Seite anderen, die flexiblere Jobs haben, das dann auch teilweise zu ermöglichen. Da gibt es noch sehr, sehr viele Fragestellungen rund um das Thema hybrides Arbeiten, die in den nächsten Jahren meiner Meinung nach beantwortet werden müssen.
Ich glaube, wir haben in den letzten 2-3 Jahren natürlich, also viele von uns, kennengelernt, wie unterschiedlich wir arbeiten können. Also für viele war das vielleicht sogar auch überraschend, wie gut das funktionieren kann. Die Frage ist jetzt natürlich, wer entscheidet darüber, wie man es regelt. Und da erlebe ich natürlich sehr unterschiedliche Dinge von die Leute entscheiden das selber bis hin zu wir geben das vor, 40 Stunden im Büro, so wie Elon Musk das zum Beispiel ja macht. Und da versucht jedes Unternehmen also auch einen eigenen Weg zu gehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit der Art der Arbeit ab. Inwieweit macht es jetzt überhaupt Sinn oder ist es eine gute Idee, sich auch vor Ort zu treffen? Inwieweit ist es auch total okay, vielleicht 100% remote zu arbeiten? Aber vielleicht auch so aus deiner Erfahrung heraus, aus der Beratung heraus und auch aus dem Prozess des Buchschreibens heraus, kannst du Unternehmen da was mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht sagen, also wir suchen gerade immer noch irgendwie einen guten Weg?
Das ist eine super komplexe Fragestellung und ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Einsatzantwort geben. Viele Unternehmen wünschen sich, glaube ich, dass die Wissenschaft sagt, 2,73 Tage im Büro, das ist die richtige Quote, go. Leider ist es so nicht. Ich kann nur schildern, wie wir quasi mit unseren Kundenunternehmen vorgehen und was mittlerweile so ein Stück weit unser Best-Practice-Ansatz an der Stelle ist. Wie gesagt, wir machen auch Studien zu dem Thema. Das heißt, ich glaube da auch sehr gute Gründe dafür zu haben, dass wir so vorgehen. Also Nummer eins ist ganz wichtig zu verstehen, dass man einen co-kreativen Ansatz in irgendeiner Form braucht. Also dass man die Bedürfnisse von verschiedenen Personengruppen im Unternehmen unbedingt mit einbeziehen muss. Warum? Weil wir sehen, dass beispielsweise ich als Geschäftsführer eine super andere Wahrnehmung habe auf das Unternehmen und auch das Arbeiten im Unternehmen als der otto-normalen Mitarbeitende. Ich könnte da jetzt 1000 Gründe aufführen, warum das so ist. Wichtig ist auch, Microsoft hat das nachgewiesen im Microsoft Work Trend Index von diesem Jahr. Das ist eigentlich so eine der größten repräsentativen Studien zu dem Thema. Und das heißt, sich als Geschäftsführer erstmal klarzumachen, das, was ich denke, das ist meine persönliche Wahrnehmung, mein persönliches Bauchgefühl, hat aber mit der Realität unter Umständen nicht wirklich viel zu tun. Und das ist natürlich schon mal der erste Schmerzenspunkt für viele. Wenn wir über den drüber sind, dann schauen wir uns natürlich sehr stark an, was ist denn die Strategie meines Unternehmens und was für ein Konzept ist da überhaupt realistisch? Wir unterscheiden sehr stark zwischen Remote-First-Unternehmen, also Unternehmen, die primär zunächst mal einen remoten Ansatz fahren und dann mit einem kleineren Präsenzanteil arbeiten.
Gerne auch aus der Tech-Branche, ja.
Dieser muss auch nicht notgedrungen in einem Büro stattfinden. Also das könnte auch einfach sein, wir machen regelmäßig sehr intensive Sprintphasen, wo wir eine Woche uns zusammen einschließen und dann können wir wieder 6 Wochen alle auseinandergehen und remote arbeiten. Das kann aber auch sein, kleine Büroanteile, die sehr regelmäßig stattfinden, also ich sage jetzt mal einmal die Woche im Büro oder ähnliches. Der zweite Pol ist eben ein Präsenz-First-Unternehmen, wo wir sagen, okay, das ist ein Unternehmen, das zunächst mal primär in Präsenz zusammenarbeitet und dann kleinere Flexibilisierung anbietet, um zum Beispiel das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf besser zu ermöglichen. Dazwischen gibt es dann die Vollhybriden, ja, wir müssen uns einfach klar machen, dass wir abgeleitet aus unserer Unternehmensstrategie uns da einordnen können und sollten. hat für mich gar nichts mit Bauchgefühl zu tun, sondern das ist für mich einfach ein strategischer Stellhebel. Ich gebe ein ganz banales und auch, bisschen griffiges Beispiel, das mir aber tatsächlich so passiert ist. Eine Softwarefirma auf Expansionskurs, sitzt in einer größeren deutschen Stadt und die Leitungsfunktionen alle nicht ansässig in dieser Stadt, komplett über Deutschland verteilt. Als ich gefragt habe, wo kommen denn eure nächsten Kunden her, wurde ein anderes europäisches Land genannt. Das heißt, okay, das heißt für mich, weder die Führungskräfte noch die potenziellen Kunden sitzen an diesem Bürostandort. Das heißt, in so einem Fall ist für mich die Frage, und die Wertschöpfung ist komplett digital, weil Softwareentwicklungsunternehmen, also keine physische Produktion. Und das heißt, für mich ist diese Frage, brauchen wir hier eine 2 oder 3 Tage Präsenzquote, total obsolet, weil es aus Kundenperspektive, aus Produktperspektive, aus Wachstumsperspektive, also die mussten auch noch sehr viele Softwareentwickler einstellen, und aus Führungsperspektive überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Und trotzdem war das für die Geschäftsführer ein totales Aha-Erlebnis, als ich dann gesagt habe, naja, ihr seid ein Remote-First-Unternehmen. In Klammer, das heißt jetzt nicht, dass die den Standort zumachen, dass die nie wieder dort zusammenkommen, dass die nicht dort, die haben eine sehr schöne Showroom-Fläche, die sie jetzt sogar zu so einer Art, ich nenne es mal Coworking-Café ausbauen und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das alles nicht mehr stattfindet. Doch, das findet selbstverständlich noch statt. Aber in so einem Fall eine 3 Tage die Woche Präsenzquote durchzusetzen, wäre absolut kontraproduktiv für die Unternehmensziele, die die erreichen wollen. Umgekehrt der Fall, wenn ich ein stark von Produktion getriebenes Unternehmen habe, das sehr lokal auch seine Mitarbeitenden hat, sehr lokal auch vielleicht seine Kunden hat, nur 5% der Belegschaft überhaupt einen remote-fähigen Arbeitsplatz haben, keine großen Wachstumsziele, sondern im Grunde sehr stabil auf einem gewissen Mitarbeitervolumen steht, dann macht das für dieses Unternehmen null Sinn, auf eine krasse Remote-First-Strategie zu gehen, weil einfach ja auch sichergestellt werden muss, dass eben diese sehr großen Frontline-Volumen bestmöglich unterstützt werden. Mhm. Und das heißt, erstmal das Ganze strategisch anzuschauen, wo wollen wir überhaupt hin, was sind unsere Wachstumsziele, Kundenziele. Und das, der nächste Punkt ist dann, Tätigkeitsprofile anzuschauen, weil wir haben ja auch oft die Situation, jetzt habe ich hier 2 sehr plakative Fälle genannt, dass der Fall eben nicht so plakativ gelagert ist, sondern dass wir ganz unterschiedliche, in einer Firma ganz unterschiedliche Bereiche haben, die deshalb auch unterschiedlich betrachtet werden sollten. Und da sind wir im Grunde aus der Forschung auch kommend jetzt sehr stark gelandet bei zu unterscheiden zwischen repetitiven, sachbearbeitungsorientierten Tätigkeiten. Also ich muss mit hoher Effizienz, mit hoher Qualität einen bestimmten Vorgang, der auch komplex sein kann, wiederholen. Oder ist mein Business eher Projekt-, Innovations-, kreativ getrieben? Das heißt, ich muss quasi etwas Neues entwickeln, das es so jetzt noch nicht gibt, wo es zwar schon vielleicht grobe Rahmenbedingungen gibt, aber wo wir noch nicht wirklich wissen, was 100%ig das Endergebnis ist. Und wir sehen im Grunde, dass diese 2 Tätigkeitsformate dann unterschiedliche Modelle auch notwendig machen. Wir plädieren, eine Pflichtquote eher zu vermeiden, wenn es irgendwie möglich ist. Wir haben jetzt eine große Studie zum Thema Wirkung der Pflichtquote abgeschlossen. Mhm. Und wir sehen eigentlich, dass die Nachteile von Pflichtquoten überwiegen, in den meisten Fällen gegenüber den Vorteilen. Es sei denn, du bist halt ein Unternehmen, das den Vorteil der Pflichtquote ganz, ganz, ganz dringend braucht und alle anderen Nachteile sind dir total egal, weil du die nicht brauchst. Also da auch Pauschalaussagen sind extrem schwer, weil es ja von so vielen Inputfaktoren von dir als Unternehmen abhängt. Mhm. Aber ich würde immer versuchen, gerade große Pflichtquoten zu umschiffen, wenn das irgendwie geht. Mhm. Ja. Also das vielleicht so mal als kurzer Abriss, verschiedene Themen gestreift, die da im Moment meiner Meinung nach rumgeistern im Universum.
Ja, vielleicht kannst du uns auch einfach mal das Buch nochmal vorstellen. Ich durfte es ja nun schon vorab bekommen und lesen, aber für die es auch vielleicht neu ist, die sich das im Nachgang dann hoffentlich bestellen. Also wie habt ihr das organisiert? Da haben ja eine Menge Leute mitgewirkt. Erzähl mal.
Also das Buch hangelt sich an unserem Analyseansatz heran. Wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, schauen wir uns immer 4 verschiedene Quadranten an. den Bereich Strategie und Führung, den Bereich Kommunikation, den Bereich Zusammenarbeit und den Bereich Infrastruktur. Und wir haben gesagt, wir wollen dann auch das Buch anhand von diesen vier Bereichen aufbauen und zu jedem von diesen Bereichen zunächst mal eine Übersicht geben und dann aber einen Deep Dive in verschiedene Aspekte davon. Also gebt ihr ein Beispiel im Bereich Zusammenarbeit, gibt es dann das Thema Onboarding, was uns da ein wichtiger Baustein war, oder das Thema Teamreifegrad, was uns ein wichtiger Baustein war. Und so war eben die Idee geboren, dass wir aus diesen vier verschiedenen Bereichen dann Autoren gesucht haben. Und das war eigentlich richtig cool. Also Katrin Winkler ist Professorin an der Hochschule Kempten und ich haben uns zusammengesetzt, digital, ja, im Teams, und haben dann uns diese vier Quadranten hingelegt. Und da wir beide jetzt schon seit Jahren in dieser Branche vernetzt sind, viele Trainings auch selbst entwickelt haben, viele an vielen Panels und Experten-Talks teilgenommen haben, hatten wir da tatsächlich einfach das Netzwerk, dass das wirklich so zack, 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 ah ja, da könnten wir den, da könnten wir die, da könnten wir den. Mhm. Und wir hatten wirklich in einer Stunde so die grobe Excel-Liste zusammen, wen wir alles ansprechen wollen. Und
da sagt auch keiner Nein, oder?
Nee, ich versuche gerade zu überlegen, ob jemand Nein gesagt hat, aber tatsächlich hat keiner Nein gesagt. Und wir hatten dann das Buch dann relativ schnell zusammen, und dann hatten wir noch das Glück, dass wir aufgrund von einer tollen Empfehlung dann noch den Jörg Staff als Vorwortgeber gewinnen konnten, was mich wahnsinnig gefreut hat. Und von dem her war das Ding dann relativ schnell rund, und was dann natürlich nicht die Arbeit abnimmt, eben das Lektorat und die ganzen Beiträge dann auch schlussendlich zusammenzusammeln. Also die Zusage zu bekommen ist das eine, den fertigen Artikel zu bekommen das andere, wobei ich wirklich meine Autorinnen und Autoren mega loben muss für ihre Disziplin. Also es war wirklich eine Freude, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann hat man aber natürlich doch mal Wochen, wo man dann busy ist und wo man einen Artikel dann mal ein oder zwei Wochen später abgibt. Aber da muss ich echt sagen, ist das nicht mein erstes Buchprojekt, aber das ist sicherlich eins, das sehr, sehr gut im Zeitplan geblieben ist. Ich glaube, wir waren zum Schluss nur 4 Wochen hinter dem, was wir uns ein Jahr vorher vorgenommen hatten. Also das ist schon richtig cool.
Ich durfte auch bei 2 Büchern einen Beitrag schreiben. Das war im letzten Jahr, im Herbst. Und die kommen dann jetzt in diesem Herbst. Also das ist ja schon auch, das würde man gar nicht denken, wie viel zeitlicher Vorlauf dann auch noch drinsteckt, bis so ein Buch veröffentlicht wird und auf den Markt kommt und was da alles so dranhängt. Wie wichtig ist das für euch gewesen, auch ein physisches Buch zu machen? Man könnte das ja heutzutage auch alles digital in irgendeiner Form anbieten.
Es ist ja ein physisches und digitales Buch, also ja. Du kannst es auch als E-Buch lesen und kriegst dann, glaube ich, sogar noch ein paar Digital Resources on top. Mhm. Insofern ist das nicht unbedingt ein Entweder-Oder an der Stelle. Und gleichzeitig bin ich einfach riesiger physischer Buchfan, so wie du auch.
Ich auch.
Ich liebe das einfach, ein richtiges Buch in der Hand zu halten und zu lesen und im Zweifel da auch Post-its reinzukleben. Oder ich liebe auch meine Bücherwand zu Hause, wo ich dann meine ganzen Schätzchen sortiert habe. Und wo ich dann auch, wenn ich irgendwas brauche, da hingehe und das die richtigen dann rausziehe und dann nochmal reinblätter und so. Also für mich ist ein physisches Buch auch irgendwie ein Event. Und deshalb bin ich auch weiterhin Fan, solche Formate zu machen.
Also ich habe ja nur die digitalen Bücher auf dem Kindle in dem Fall, wenn ich ungeduldig bin. Das heißt, irgendjemand empfiehlt eins. Ich frage ja auch im Podcast gerne am Ende. Und dann brauche ich es irgendwie sofort und habe keinen Bock, noch 1-2 Tage zu warten. Oder ich schaue, ob es in der Buchhandlung ist. Und wenn nicht, dann bestelle ich es mir halt direkt und habe es dann auf dem Kindle. Was nicht unbedingt heißt, dass ich es direkt lese, aber man hat es dann schon mal. Liest du denn selber auch viele Bücher? Hast du auch nochmal für dieses Buch viel recherchiert? Ich weiß, da sind ja extrem viele Studien auch zitiert. Und also wie breit hast du da auch nochmal recherchiert?
Tatsächlich ist es ein eher studienlastiges Buch. Also wir haben wahnsinnig viel recherchiert. Also allein in unsere Grundarbeit für unseren Assessment, dieses 4-Quadranten-Bild, über das ich vorhin schon gesprochen habe, sind, ich glaube, an die 200 Studien eingeflossen. Aber das spielt sich tatsächlich alles meist in Journals ab, in White Papers von den großen Unternehmensberatungen, Microsoft, also die Toolanbieter selbst machen sehr, sehr gute Studien rund um diese Themen. Vitra, ne, du hast ja auch den Raphael zu Gast gehabt, jetzt gerade vor ein paar Episoden. Und das sind natürlich auch alles sehr, sehr wertvolle Quellen, die es aber jetzt nie in Bücher reinschaffen. Mhm. Und tatsächlich muss ich sagen, so richtig ganzheitlich auf das Thema Hybrid Work geschaut. Also es gab natürlich schon Bücher zum Thema, was weiß ich, Arbeiten im Homeoffice oder effektiv im Homeoffice oder Führen, Remote Führen und so weiter. Mhm. Also da sind wir sicherlich nicht das erste Buch. Und gleichzeitig wäre mir jetzt kein anderes Buch auf dem deutschsprachigen Markt bekannt, das wirklich so über alle Dimensionen hinweg das Thema mal anschaut. Und das war dann tatsächlich eher unser Ziel, relativ zügig da die Erkenntnisse aus den ersten, ich sag mal, 2,5 Pandemienjahren. Also wir haben Mitte 22 das Konzept gemacht für das Buch. Ich versuche gerade zu überlegen, ja. Das heißt, das einfließen zu lassen und da möglichst schnell dann so ein ganzheitliches Buch zu machen, das war da das Ziel.
Was ich auch interessant finde, wir reden ja jetzt auch aktuell viel darüber, dass man oder das Unternehmen ihre Büros neu entwickeln, weiterdenken, attraktiver gestalten, ne? Mit tollen Möbeln, mit Angeboten, Community-Events, Weiterbildung etc. Und es wird so wenig darüber geredet, wie man eigentlich den Raum zu Hause gestaltet, der ja auch für viele mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger. Also ich glaube, der hybride Mix sieht ja tendenziell eher so aus, dass man mehr zu Hause ist oder meinetwegen auch mal unterwegs im Auto, aber jetzt nicht überwiegend im Büro. Gibt es natürlich für alles jetzt Beispiele, aber da wird irgendwie so gefühlt wenig drüber gesprochen. Da improvisiert man sich immer noch so von A nach B. In der Pandemie saß man dann auch mal im Kinderzimmer oder in der Küche, so war das bei mir auch. Mittlerweile habe ich mich da auch besser eingerichtet. Aber da, also Raum, ne, dieses ganze Thema, wie wirkt der Raum, was muss da rein, angefangen auch von Licht, Tageslicht bis hin zu Tools, das ist ja eine ganze Menge, was man im Kontext Büro immer diskutiert. Aber wenn wir über Hybrid sprechen, dann sind das ja noch ganz andere Orte. Dann kann das ein Coworking-Space natürlich sein, wo viel schon mitgedacht ist. Dann können das aber auch andere Orte sein, die man sich manchmal auch erst ein bisschen anpassen muss. Erlebt ihr das auch so, dass Unternehmen sich dafür langsam auch schon so ein bisschen verantwortlich fühlen? Oder ist es eher noch so, dass die Unternehmen sagen, hier ist das Büro, alles andere ist dann in eurer Spielhälfte?
Ich fange sogar noch mal ein Stück weiter an und gehe noch mal aufs Büro an sich ein. Ja. Ich finde es auch relativ schade, dass Unternehmen oft sehr unbedarft an diese Umgestaltungsprojekte des eigenen Büros herangehen, weil ich da das Gefühl habe, da wird oft der Status quo einfach so ein Stück weit weitergeschrieben, mit halt ein bisschen Sharing-Quote. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich sage, wir wissen eigentlich schon relativ genau, dass diese Arbeitsform, die früher gerade in so Großraumbüros stattgefunden hat, heute im Grunde nicht mehr wirklich im Büro stattfindet, sondern tatsächlich eher im Homeoffice stattfindet und dass das Büro eigentlich eher für den Use Case Kollaboration, also sehr interaktive Zusammenarbeit mit anderen, genutzt wird oder für tatsächliche Stillarbeit, aber eben nicht Stillarbeit auf einer Fläche, wo noch 20 andere Leute in Teams-Besprechungen sind, sondern Stillarbeit, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann und wirklich einen Raum für mich habe. Mhm. Und da sehen wir oft, und das kommt auch tatsächlich oft bei unseren Analysen raus, wir machen ja Datenanalysen dazu, dass die Beurteilung des Büros als Arbeitsplatz auch noch relativ mau ist bei vielen. Also die sagen, hey, ich fühle mich, also ich bin da gestört, ich kann da nicht wirklich in Ruhe arbeiten. Gleichzeitig, wenn wir dann mal einen Workshop machen wollen, dann ist der eine Meetingraum, der Tageslicht hat, du hast es auch schon gesagt, ist ewig im Voraus ausgebucht und wir müssen uns dann irgendwie irgendwo in eine Kaffeeecke stellen oder so. Also das heißt, auch das Thema Büro kriegen wir eigentlich schon noch als Handlungsfeld zurückgemeldet. Mhm. Da ist auch noch nicht alles, super ausgestattet schon. Das ist das eine. Und das zweite ist tatsächlich faszinierend, dass die Unternehmen das Thema, Arbeitsorganisation, ich nenne es jetzt mal dieses ganze Thema Arbeitsorganisation im Homeoffice, da gehört ja auch noch mehr dazu als wo sitze ich, noch nicht als Handlungsfeld für sich entdeckt haben, weil wir eigentlich sehen, dass ganz viele Leute darin nicht wirklich gut sind. Und das ist ja auch total okay. Ja, nicht jeder von uns hat betriebliches Gesundheitsmanagement studiert und kennt sich da halt tipptopp aus mit allen Tricks und Kniffen, wie man sich gut organisiert und auch wie man seine Arbeitsumgebung gut organisiert. Und also das Interessanteste, was mich auch überrascht hat, ist gerade das Thema Luftqualität. Mhm. Also wie unfassbar wichtig das ist, regelmäßig durchzulüften. Also was weiß ich, mindestens einmal die Stunde, weil du sonst sehr, sehr schnell bei einem Sauerstoffgehalt bist, wo einfach halt viel müde. Zu schlecht ist, damit du gut arbeiten kannst. Und das sind schon, also da gibt's viele so Tricks und Kniffe, also Kategorie Tricks und Kniffe. Und das zweite ist aber tatsächlich auch dieses Thema, wie organisiere ich mich da und wie schaffe ich eben auch einen sinnvollen Übergang von privat in Arbeit und dann aber auch wieder von Arbeit in privat. Und was wir eigentlich sehen, ist, dass viel zu viele Menschen sehr viel jonglieren, also ständig Kontext-Switching machen, mit einem Ohr in der Telco, mit dem anderen Ohr die Kinder oder die Geschirrspülmaschine oder was es halt auch immer ist. Und dass wir eigentlich sehen, dass die meisten Menschen mittlerweile viel zu viel einfach reinpacken in ihr Leben und dadurch eben auch sehr oft nicht unbedingt hundertprozentig effizient arbeiten. Heißt für mich jetzt nicht, das Homeoffice zu verteufeln, sondern heißt für mich vielmehr, die Leute noch mehr zu enablen, den Arbeitsort Homeoffice oder auch mobiles Arbeiten insgesamt gut für sich zu nutzen.
Ja, genau. Es wird ja dann oft gar nicht Homeoffice genannt von Unternehmen, weil dann müsste man das ja selber auch mitregeln. Man sagt einfach mobiles Arbeiten und dann liegt das bei den Mitarbeitenden und fertig. Aber ich glaube auch, das ist eigentlich ein großes Handlungsfeld, weil wir schauen ja auch, dass die Leute produktiv arbeiten können. Und dazu gehört eben von Luftqualität bis hin zu Ruhe. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man keinen eigenen Raum hat, was ja, glaube ich, auch sogar den meisten so geht. Also es ist, glaube ich, so, ne? Das sagen Studien auch.
Also ich hab jetzt keine Studie dazu parat, aber die meisten Menschen haben kein dediziertes extra Arbeitszimmer, nein.
Man schafft sich so einen Bereich irgendwo, ne? Ja. Lass uns doch nochmal in die vier Bereiche gehen, die ihr auch in dem Buch bearbeitet. Es geht los mit Führung und Strategie. Da ist natürlich auch so eine Art Kulturwandel im Gange, wie ich es erlebe, von der gelernten Kontrolle, die man hierarchisch ausgeübt hat, hin zu einer, ja, doch mehr und mehr Vertrauenskultur. Das fällt einigen leichter als anderen. Was seht ihr da auch so in den Zahlen? Gibt es da schon Fortschritte Richtung Vertrauenskultur?
Ich denke, auch da haben wir eben noch oft mit diesem Perception Gap zu kämpfen. Also, dass zum Beispiel viele Führungskräfte sagen, ich glaube, meine Mitarbeiter sind nicht wirklich performant. Die Mitarbeitenden über sich selber aber sagen, hey, ich bin mindestens genauso performant wie vor der Pandemie. Also ich denke, die Zahlen zeigen da schon auf, dass es da an vielen Stellen noch so einen Wahrnehmungsversatz gibt. Was super spannend ist, ist, dass der Stellhebel Führung und die Rolle der Führungskraft meiner Meinung nach immer noch massiv unterschätzt wird in diesem Ganzen. Also wir diskutieren uns die Köppe heiß, ob jetzt irgendwie 2 Tage im Büro oder 3 Tage im Büro das Richtige ist. Und wir haben eine Studie gemacht, wo es um diese Verbindung zwischen also Arbeitsmodell, Anwesenheit Büro versus Hybrid versus Remote und den Einfluss davon auf mein Wohlbefinden, also meine wahrgenommene auch Work-Life-Balance, mein wahrgenommenes Wohlbefinden und mein wahrgenommenes Stresslevel. Also wir wollten sehen, sind Leute, die mehr im Büro oder weniger im Büro arbeiten, beispielsweise gestresster oder weniger gestresst? Oder hilft mir dieser Autonomieeffekt darüber hinweg, dass mein Stressempfinden reduziert wird oder nicht? Und haben da aber auch noch die Rolle der Führungskraft mit untersucht. Und was im Grunde dabei rauskam, ist, dass der Einfluss der Führungskraft, also wenn ich das Gefühl habe, die vertraut mir, die unterstützt mich, die ist für mich da, wenn ich ein Problem habe, kann ich auf die zugehen, die ist für mich greifbar, die ist nicht ein Bottleneck, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind, erreiche ich die, etc., etc., also diese ganzen Führungsfaktoren, dass das unfassbar relevanter ist für mein Stressempfinden, für mein Wohlempfinden, für meine empfundene Work-Life-Balance, als das gesamte, ganze Themengebiet hybrides Arbeiten im Sinne von zeitliche und örtliche Flexibilität. Heißt, wenn ich 5 Tage die Woche im Büro bin und habe eine furchtbare Führungskraft, dann ist alles kacke. Genauso, wenn ich 5 Tage die Woche remote arbeite, von Bali aus, und bin nicht mehr in der gleichen Zeitzone wie meine Führungskraft, aber die macht einen super Job, dann hat das unfassbar mehr positiven Impact auf meine ganze Arbeitsleistung, auf mein Arbeitsempfinden, als jetzt das reine Work Arrangement, also die Anzahl der Tage, die ich in einem Büro bin beispielsweise. Und das fand ich total erhellend und total interessant, weil wenn man das jetzt vergleicht mit, was findet denn in der öffentlichen Debatte statt? In der öffentlichen Debatte findet statt, hey, Elon Musk sagt 5 Tage die Woche im Büro und andere profilierte Persönlichkeiten haben da auch Meinungen dazu. Und
ja, streng genommen sagt er ja 40 Stunden, ihr könnt es auch in 3 Tagen machen.
Es schließt aber gleichzeitig 2 große Offices jetzt kürzlich, wodurch ganz viele Leute jetzt auf einen Remote-Vertrag gewechselt wurden. Also auch da ist ja nicht immer nur alles sehr einseitig. Also von dem her, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist in der öffentlichen Debatte scheiden sich die Geister an den Bürotagen. Und ich sage, und deshalb vielleicht noch ein Bogen spannend, und es gibt ja ganz viele Studien, die sagen, hey, Homeoffice ist performant. Und dann gibt es aber auch Studien, die sagen, nee, im Homeoffice ist man nicht so effektiv.
Ja, genau.
Und ich sage persönlich, warum kommen die Studien mal so und mal so raus? Weil das gar nicht der wichtigste Einflussfaktor ist. Wir untersuchen also im Grunde ein Stück weit das falsche Thema, meiner Meinung nach. Weil ganz viele andere Einflussfaktoren einen so viel größeren Impact auf unsere Arbeitsperformance haben, als wie viele Tage sind wir im Büro. Und das fällt in der öffentlichen Debatte meiner Meinung nach massiv unter den Tisch. Gleichzeitig, klar, braucht ein Unternehmen eine hybride Arbeitsplatzstrategie. Ja? Ich verstehe, dass Unternehmen sich mit dieser Frage befassen. Was ich nicht verstehe, also wie viele Tage wollen wir hier im Büro zusammenarbeiten oder welche Rolle spielt das Büro in unserer Zukunft? Was ich aber nicht verstehe, ist, dass mit der Antwort auf diese Frage bei vielen die Beschäftigung mit dem Thema aufhört. Weil ich sage, okay, jetzt habt ihr einen winzigen Faktor geregelt aus einem ganzen Blumenstrauß von Themen, um die ihr euch kümmern müsstet und die unter Umständen auch einen viel größeren Impact haben auf das, was ihr eigentlich erreichen wollt. Und das finde ich im Grunde im Moment so ein Stück weit, wo die Wahrnehmung, auch die mediale Wahrnehmung so ein bisschen verzerrt ist.
Ich habe in der Pandemie einen Bekannten getroffen auf dem Spielplatz. Ich war mit unseren Kids unterwegs und er war mit seiner Tochter, glaube ich, da, und dann unterhielten wir uns so, und dann sagte er, ja, er ist natürlich auch im Homeoffice und er hat nur noch mit 3, 4 Leuten zu tun und von dem Rest des Unternehmens kriegt er gar nicht mehr so viel mit, weil er die ja nicht trifft und da gibt es jetzt auch nicht so viele Überschneidungspunkte. Und er sagte, naja, also eigentlich, ob ich jetzt für die vorm Computer sitze oder für ein anderes Unternehmen, wo ich vielleicht mehr kriege, das kann ich mir langsam auch mal überlegen. Und so führen ja die Kritiker von hybriden Arbeiten oder auch von mobilen Arbeiten oft an, dass eben diese Bindung verloren geht oder droht verloren zu gehen und man daher wieder auch sich versammeln muss im Büro, damit man diese Verbundenheit wieder ein bisschen mehr herstellt. Ist das so oder ist das vielleicht ein Trugschluss, weil wir es einfach noch nicht gelernt haben, auch hybrid besser zu kommunizieren, um mal auch auf euer zweites Feld zu kommen, was ja vielleicht auch einen höheren Aufwand heutzutage bedeutet. Es ist ja nicht nur, ich gehe einmal über den Flur, wurde gesehen und fertig, so Management by Walking Around mäßig, sondern wir müssen ja viel mehr auch schauen, wie reagieren die Leute, was ist mit den Ruhigen in den Meetings, ja, was haben das alle verstanden, wir müssen ja diese Kommunikation da auch ganz neu denken, damit wir diese Verbundenheit untereinander und dann auch zum Unternehmen nicht verlieren.
Absolut. Und ich möchte nochmal ganz klar auch das Statement machen, hybrides Arbeiten heißt für mich definitiv nicht, wir sehen uns nie wieder. Ja. Und wenn Unternehmen das so interpretieren, kann das auch funktionieren, weil es gibt ja funktionierende Remote-First-Unternehmen oder sogar reine Remote-Unternehmen. Also das heißt, für mich ist diese Hypothese, nur remote kann nicht funktionieren, die ist für mich widerlegt, weil es gibt funktionierende Remote-Unternehmen. Gleichzeitig heißt für mich, remote first oder mit einem starken Remote-Anteil in einem hybriden Modell zu sein, dass man natürlich sich um diese Gedanken, was ist das identitätsstiftende Element bei uns und wie leben wir das, sehr große Gedanken machen muss. Ja? Und das Und da gibt es nicht die eine Antwort darauf. Bei dem einen wird es das Produkt sein, das einfach so wahnsinnig identitätsstiftend ist, dass die Menschen sagen, hey, ich will für dieses Produkt arbeiten und für kein anderes. Und allein, dass ich morgens, wenn ich meinen Rechner einschalte, den Bildschirmhintergrund, dieses Logo sehe, das beflügelt mich eben, dass ich hier bleiben und sein möchte. Das kann die Führungskraft sein, die Art und Weise, wie wir Führung leben, wie wir die Mitarbeitenden vielleicht auch mitnehmen und weiterentwickeln. Das kann die Kommunikation sein. Und das kann natürlich auch sein, dass wir die Mitarbeiter für identitätsstiftende Events zusammenbringen an Orten, die eben zum Beispiel eine große Bedeutung für uns als Unternehmen haben. Und das finde ich eigentlich so das Spannende, weil ich finde es irgendwo immer faszinierend, wie viel Mühen Unternehmen auf sich nehmen, um Mitarbeitende an Orte zu bringen, die ihnen im Grunde sehr wenig Identitätsstiftendes geben. Ja, was meine ich damit? Also ein Handelsunternehmen zum Beispiel, ja, das hat jetzt irgendeinen Verwaltungssitz, hat ja aber auch in ganz Deutschland Gott gegeben Niederlassungen, ja. Und warum zwingst du dann deine Verwaltungsmitarbeiter in irgendeinen grauen Hochhausturm zu kommen, wo ich weder meine Frontline-Kolleginnen und Kollegen erlebe, für die ich ja eigentlich der Servicepartner bin, noch erlebe ich da meine Kundinnen und Kunden, für die ich vielleicht auch irgendwo Dienstleister bin. Das heißt, ich als Unternehmen, jetzt mal unabhängig davon, in was für einem hybriden Modell ich unterwegs bin, sollte mir wahnsinnig viele Gedanken machen, wie kann ich denn diese Präsenz nutzen, damit meine Mitarbeitenden dann auch in dieser Präsenz Dinge erleben, die identitätsstiftend sind, die sie wieder an den Zweck des Unternehmens heranführen. Ja? Und da halte ich halt die klassischen Büros, irgendwelche grauen Hochhaustürme, Nadelfilz und eine Riesenkolonie von grauen Türen, ja auch nicht unbedingt als den Ort, der mir naturgemäß diese Identität und diese Bindung vermittelt, ja, sondern es würde mir vielleicht viel mehr Bindung vermitteln, wenn ich mal einen Tag bei einer Kundenannahme mit dabei wäre oder die Produkte oder auch mal in die Produktion gehe und so weiter. Und weil dort erlebe ich eben dann auch das Produkt. Und
die Wertschöpfung. Und
deshalb ist diese Frage sehr relevant, die du da stellst. Das heißt, wie halte ich da die Bindung aufrecht? Gleichzeitig glaube ich eben nicht, dass diese Gleichung mehr physische Präsenz an einem völlig beliebigen Ort ist gleich mehr Bindung, dass diese Gleichung aufgeht. Und wir sehen auch in unseren Studien, dass das jetzt nicht unbedingt eine 1:1 Beziehung ist. Also wir haben jetzt gerade eine Studie, ich habe es schon erwähnt, zu Pflichtquoten gemacht. Und wir sehen, dass in den Unternehmen ohne Pflichtquoten, auch wenn die Anwesenheit im Büro etwas geringer war als bei den Unternehmen mit Pflichtquoten, der Employee Net Promoter Score, also die Empfehlungswahrscheinlichkeit dieses Unternehmens als Arbeitgeber, signifikant höher war. Also das hängt nicht nur an den reinen Tagen, die ich jetzt in einem Büro zubringe, dass ich sage, Mensch, das ist für mich ein Top-Arbeitgeber, den ich auch gerne weiterempfehle. Und wir bohren die Studie jetzt auch weiter auf Richtung Bewerbung. Also würde ich mich wieder bei einem Unternehmen bewerben, das eine Pflicht-Office-Quote hat, um einfach auch mal zu schauen, wie wirkt sich das denn auf mein Bewerbungsverhalten aus? Habe ich überhaupt einen höheren Kündigungswillen? Ich würde vermuten, das kommt auch als Nein raus. Und wenn ich mich wieder bewerbe, würde ich dann wieder zu einem Unternehmen gehen, das mit einer relativ rigiden Quote da hantiert. Und von den Zahlen, die wir jetzt sehen, würde ich eigentlich sagen, dass ich auch da glaube, dass das eher so rauskommt, dass die Leute sagen, nein, ich würde mir ein Unternehmen suchen, nicht indem ich nie ins Büro kommen muss. Das ist überhaupt nicht die Aussage, sondern indem ich das stärker autonom entscheiden kann.
Und dadurch vielleicht auch stärker in die Verantwortung mit einbezogen werde, dass das am Ende auch klappt und produktiv ist, denn das gehört ja für mich dann auch dazu. Also auch ein Stück weit nicht nur Verantwortung, wo arbeite ich, sondern auch wie arbeite ich, damit ich am Ende erfolgreich und produktiv arbeiten kann. Und damit nochmal auch die Überleitung zum dritten Feld, Kollaboration, also Zusammenarbeit. Da haben wir natürlich jetzt auch viele neue Tools kennengelernt, angefangen bei den Videokonferenzen, die sich ja auch interessanterweise nochmal in den letzten 3 Jahren extrem weiterentwickelt haben. Da sind jetzt nochmal so viele kleine Applikationen mit eingebaut, Whiteboards, Abstimmungsgeschichten etc. Ja. Bis hin zu all diesen Geschichten, die es gibt, VR, wir können uns im virtuellen Raum mit Avataren treffen, all das kommt jetzt auch nochmal dazu. Das heißt, wir entscheiden uns dann nicht nur zwischen Büro und Homeoffice, sondern eben auch nochmal zwischen Virtual Reality, zwischen der guten alten Realität, und die Möglichkeiten sind mehr denn je. Was sind so aus eurer Sicht so die drei, vier wichtigen Fragen, die man sich stellen sollte, um da wirklich zu einer guten Zusammenarbeit zu kommen?
Also zunächst mal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass jetzt nicht die eine oder die andere Arbeitsform per se mich erfolgreicher macht oder nicht, sondern wir sehen im Grunde, dass es bei vielen Unternehmen, die wir untersuchen, in allen Meeting-Formaten meistens Luft nach oben gibt, ja. Und wenn du einfach ein schlecht moderiertes Präsenz-Meeting dann schlecht moderiert online machst, dann wird es dann auch nicht besser dadurch, dass du es online machst oder umgekehrt. Ja. Also das heißt, wir müssen einfach meiner Meinung nach massiv in das ganze Thema asynchrone und synchrone Zusammenarbeitsqualität überhaupt mal investieren. Und das ist ein Feld, in dem viele Unternehmen das bisher mehr oder weniger auch dem Zufall überlassen haben, wie gut synchrone und asynchrone Zusammenarbeit funktioniert. Und jetzt merken wir im Grunde, wow, also spätestens, wo wir jetzt versuchen, das eben zu digitalisieren, merken wir eigentlich, boah, wir haben da im Grunde gar keine rote Linie irgendwie drin. Und das fällt halt vielen Unternehmen jetzt auf die Füße, dass im Grunde ein Stück weit eine chaotische Zusammenarbeit jetzt in eine chaotisch digitale Zusammenarbeit übersetzt wird, mit einem exponentiellen Wachstum an Nachrichten, an Messages, an Ablagestrukturen und damit halt sehr schwer dann irgendwann beherrschbar wird. Das ist so das eine. Und das zweite, was ich sehe, ist auch das Thema, wie wird physische Präsenz genutzt? Und da habe ich eine ganz klare Meinung auch zu dem Thema Selbstorganisation der Teams. Die ist vielleicht auch ein bisschen unpopulär und noch ein bisschen abweichend von der allgemeinen Meinung an der Stelle.
Das ist immer aber gut.
Ich halte das ist auch immer gut. Das ist auch immer gut für euch Podcast. Nee, aber ich halte diesen Rücksprung, ja, und dann regelt ihr das Zusammenkommen irgendwie im Team. Das halte ich für dermaßen zu kurz gesprungen, weil wir eigentlich sehen, dass wir eher aus einer Employee Experience Perspektive das Ganze gestalten sollten. Also im Sinne von, in welcher Lebens- und Arbeitsphase ist ein Mensch gerade mit uns als Organisation, und dementsprechend Konzepte dann anzubieten für die Zusammenarbeit in Präsenz dann auch. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich quasi als berufstätige Mama 8 Jahre bei einem großen Konzern im Controlling gearbeitet habe und genau weiß, was sind meine 40 Buchungsvorgänge, die ich jetzt machen muss, dann ist der Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf einer tagtäglichen Basis einfach nicht so wahnsinnig relevant für mich. Was für mich relevant ist, dass ich genug Arbeitszeit zur Verfügung habe, um meine Buchungen abzuarbeiten, die wahrscheinlich auch durch Arbeitsverdichtung und vielleicht auch die Kolleginnen, die nicht nachbesetzt werden kann und weiß der Kuckuck was, mehr geworden sind. Ja? Und wir sehen da eigentlich, dass diese Menschen oft den Wegfall von Pendelzeiten nutzen, um einfach mehr abzuarbeiten. Ja? Gleichzeitig, wenn ich jetzt in dem Team als Werkstudent bin, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich auch durch das in der Organisation anwesend sein Kontakte knüpfen kann, aber auch über die Schulter gucken und lernen kann zum Beispiel. Und das heißt, die Bedürfnisse von diesen zwei Personas, obwohl die im selben Team sind, sind grundlegendst unterschiedlich. Und jetzt zu versuchen, dass die beiden oder auch die 10 anderen einen Kompromiss aushandeln, der dann für alle gleichermaßen taugt, wird einfach dazu führen, dass jeder sich ein Stück weit verbiegen muss, wir irgendwo den kleinsten gemeinsamen Nenner halt definieren, aber am Ende vom Tag niemand das Ideal für sich bekommt, weil der Werkstudent, der wird am liebsten 4 Tage die Woche reinkommen. Wir sehen das auch, je jünger die Mitarbeiter sind, desto mehr wollen sie im Grunde ins Büro kommen,
ja.
Eben da Kontakte zu knüpfen, ein Beachvolleyball-Team zu finden, rauszufinden, wo man abends noch gut Afterwork machen kann und weiß der Kuckuck was. Und andere sagen halt, hey, ich bin in einer Lebensphase, ich weiß, ich kenne meinen Job, ich beherrsche meinen Job, ich kenne meine Ansprechpartner gut, ich arbeite seit Jahrzehnten mit denen zusammen. Das Büro hat für mich nicht die Funktion eines Lernorts, oder eines Kennenlernorts oder eines Netzwerkorts, sondern im Grunde bin ich eigentlich froh um jeden Tag, den ich nicht dahin pendeln muss, weil mir das hilft, meine Arbeitslast zu bewältigen. Und deshalb sage ich oder versuche ich oft mit Unternehmen zu schauen, wer sind denn eure Zielgruppen-Personas? Welche Anforderungen haben die an ihre Employee Experience im Moment? Und können wir denen nicht durch beispielsweise auch räumliche Konzepte helfen, dass sie das bekommen, was sie suchen? Und das kann dann auch bedeuten, dass ich als Werkstudent vielleicht als Anker gar nicht in mein Team gehe, sondern weiß, okay, wir haben einen Teamtag, an dem sind auch alle da, da gehe ich in mein Team und an den anderen 4 Tagen die Woche gehe ich in den Student Hub und dort treffe ich alle anderen Praktikanten, Werkstudenten, Thesisschreiber, duale Studierende und so weiter und lerne eben dort die Menschen kennen, die in der gleichen Anforderungsphase sind wie ich. Und das schafft dann eben auch das Thema Zufallsbegegnungen. Und das ist auch der Knackpunkt, was ist in den Unternehmen wirklich deutlich schlechter geworden, ist nicht, dass die 2 Kolleginnen, die seit 10 Jahren das Controlling zusammen machen, sich plötzlich nicht mehr unterhalten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Gabi aus dem Controlling eben nicht mehr den Robert aus der Entwicklung, mit dem sie vor 5 Jahren zusammen ein Projekt gemacht hat, auf dem Flur trifft und die 2 sich mal wieder unterhalten. Und das heißt, diese zielgruppenbasierten Konzepte, die können eben indirekt dann auch noch helfen, crossfunktionale Netzwerke einfach wieder zu beleben über die Personen, die auch tatsächlich diesen Wunsch und inneren Antrieb haben, dass sie sagen, hey, ich will mehr lernen, ich will da auch rechts und links viel kennenlernen, ich will auch private Kontakte über das Unternehmen knüpfen und so weiter. Und wenn ich als Unternehmen die Leute dann zusammenspanne, dann habe ich das Thema Motivation, das Thema Community und das Thema räumliche Nähe einfach verknüpft. Und dadurch habe ich ein Angebot geschaffen, das dann auch viel, viel besser angenommen wird als solche, ich nenne es mal so ein bisschen erzwungenen Formate, wo ich eben dann auch teilweise Leute reinzwinge, die da vielleicht jetzt überhaupt keinen Bedarf danach haben, deren Job diesen Bedarf auch gar nicht hergibt. Und wo das dann so ein bisschen künstlich ist und wo es dann auch nie wirklich mit Leben gefüllt wird, weil es halt ein Stück weit künstlich und aufgeflanscht wirkt. Und da versuchen wir eigentlich zunehmend auf diese Art und Weise eben das Thema anzugehen.
Ja, und das 4. Thema hat damit auch zu tun, wir haben eigentlich auch schon implizit drüber gesprochen, Infrastruktur. Dazu gehört natürlich eben nicht nur die IT-Infrastruktur, die ja in vielen Unternehmen auch jetzt nochmal durch KI ganz neu gedacht wird und auch neuen Drive bekommt, sondern dazu gehören eben auch die Infrastrukturen, also die Räume, wie richten wir die ein, wie funktionieren die, wo haben wir so Community-Flächen vielleicht auch mal außerhalb, wo holen wir andere rein, das höre ich ja auch von einigen Unternehmen, die so Community-Flächen schaffen und da auch so diesen Austausch sogar mit der Nachbarschaft so ein bisschen mit reinholen, ja, um sich neue Ideen reinzuholen. Aber den Infrastrukturbegriff, vielleicht fassen wir den ja auch noch größer. Also was habt ihr da während des Schreibens des Buches auch gelernt und was könnt ihr da teilen?
Also wir fassen neben den Themen, die du schon genannt hast, die bei uns in das Infrastrukturthema natürlich reingehören, auch das Thema Prozesse mit rein. Weil wir einfach sagen, okay, die Kernprozesse, in denen meine Mitarbeitenden arbeiten, also die Wertschöpfungsprozesse auch nochmal abzuklopfen, wie gut passen die zu unserer neuen Arbeitsweise und natürlich auch das Thema Personalprozesse. Und da kommen wir auch immer mehr zu dem Schluss, dass im Grunde dieser Trend der, ich nenne es jetzt mal Shared Service Centerisierung von HR, dass dieser Trend auch ein Stück weit wieder umgekehrt werden muss, weil wir sehen, dass gerade die unteren und mittleren Führungskräfte durch das hybride Arbeiten noch mal mehr belastet wurden, als sie das vorher schon waren. Und wir sehen auch, dass in der Führung die Anforderungen massiv nach oben gegangen sind. Also Stichwort Feedback, Stichwort Weiterentwicklung, da haben die Mitarbeitenden einfach auch noch mal ganz andere Ansprüche mittlerweile. Und jetzt noch zu sagen, hey, viel Glück, liebe Teamleiter, jetzt machst du das Thema Organisationsentwicklung für dein Team eben auch noch so nebenher als Hobby mit. Das ist einfach, also das geht meiner Meinung nach völlig an der Realität vorbei. Und zwar sowohl an dem Thema Zeit, also die Leute haben dafür de facto keine Kappa, als auch an dem Thema also wissen, wie man das macht, ja. Also ich meine, genauso wenig wie ich jetzt sagen würde, hey, ich kann morgen nahtlos die Elektronikentwicklung von einem Steuergerät übernehmen, erwarte ich, dass ein Elektronikentwickler von einem Steuergerät, der da Teamleiter in der Elektronikentwicklung seit 15 Jahren ist, sagt, ja, Johanna, das, was du über das ganze Thema Organisationsentwicklung weißt, ja, das mache ich so, so aus dem Bauch raus, einfach mal so mit, ja. Das ist aber so ein Stück weit die Message, mit der das untere Management da im Moment irgendwo losgeschickt wird in vielen Fällen. Und da sehen wir halt einfach, dass das wirklich wichtig ist, zentrale Berührungspunkte, beispielsweise das Onboarding, das ein Stück weit zentral zu managen, da gute zentrale Programme dafür aufzusetzen, indem man dann auch als Unternehmen A, für eine sehr gleichbleibende Qualität sorgen kann, zum einen, und zum anderen, indem man auch sicherstellen kann, dass an diesen Punkten diese crossfunktionalen Vernetzungen, Zufallskontakte und Zufallsnetzwerke, von denen ich gesprochen habe, die halt in hybriden Umfeldern nicht so natürlich entstehen wie in reinen Präsenzumfeldern, dass man diese Kontaktpunkte dann auch nutzt, um das zu initiieren. Weil klar, wenn du am selben Tag anfängst, das ist total wurscht, ob der eine, keine Ahnung, in der Produktion anfängt und der andere fängt im Vertrieb an. Dadurch, dass du diesen Tag eben oder diese vielleicht sogar Einführungswoche gemeinsam hast, hast du so eine große Gemeinsamkeit, dass es dir wahrscheinlich sehr leicht fallen wird, in diesem Moment eine Beziehung zu knüpfen. Du bist super offen für Kontakte und das würde ich persönlich als Unternehmen massiv nutzen, um das Thema crossfunktionale Netzwerke so als Nebenprodukt, neben einem guten Onboarding-Experience eben sicherzustellen. Und das sehe ich im Grunde auch nicht. Da ist noch sehr viel, ja, und dann muss das Team das halt irgendwie organisieren oder dann muss das die Abteilung da irgendwie organisieren. Aber man verschenkt da halt als Unternehmen meiner Meinung nach einen riesen Stellhebel, das eben auch indirekt dann noch für weitere Ziele zu nutzen.
Steht denn jetzt nach diesem Buch auch schon irgendwann das nächste an? Du hast ja gesagt, das ist auch nicht dein erstes Buchprojekt. Also vielleicht kannst du uns auch schon einen kleinen Ausblick geben, was dich weiterhin beschäftigen wird. Wir werden es natürlich auf LinkedIn und Co. verfolgen, hauen das auch nochmal in die Shownotes rein. Aber vielleicht nochmal nach vorn gedacht, was steht so an?
Also derzeit, ich habe es auch schon erwähnt, haben wir wahnsinnig viele spannende Studien zurückbekommen und bekommen die auch noch zurück. Das heißt, gerade stehen auch noch einige wissenschaftliche Veröffentlichungen in HR-Journals auf dem Plan, die dann hoffentlich auch die nächsten Wochen und Monate wir dann positive Rückmeldungen bekommen dazu. Und das nächste Buch im Haufe Verlag steht auch schon in den Startlöchern. Und zwar wird es auch wieder um das Thema hybrides Arbeiten gehen. Und es wird ein Deep Dive zum Thema HR-Management sein. Weil wir einfach sagen, dem HR-Bereich, Personalmanagement, gilt da einfach nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Für diesen Bereich ist es meiner Meinung nach eine Riesenchance, strategisch das Unternehmen mitzugestalten und auch einige Themen, die dringend vorangetrieben werden müssen, so auf die CEO-Agenda zu bringen, sage ich immer. Und darum wird es sich dann in dem Buch nochmal drehen.
Zwei Fragen zum Abschluss. Erstens, wie sieht dein hybrider Mix aus? Was hilft dir, produktiv zu sein? Und zweite Frage, kannst du noch ein schönes Buch mit uns teilen?
Also mein hybrider Mix ist tatsächlich bunt gemischt. Ich liebe beides. Ich liebe es, allein zu arbeiten. Ich liebe es aber auch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und deshalb bin ich meistens ein paar Tage die Woche in Präsenz an der Hochschule. Auch 90% meiner Vorlesungen laufen in Präsenz. Und dann bin ich auch immer sehr gerne bei Kunden unterwegs und merke aber auch, wie ich dann wieder meine ein, zwei Tage im Homeoffice brauche, um mal wirklich Sachen abzuarbeiten, wegzuschrubben, die To-Do-Liste wieder zu leeren oder überhaupt mal in Ruhe eine To-Do-Liste zu schreiben. Und ich glaube, ich bin so ein 50-50-Typ.
Mhm. Ja, du hast schon erzählt, du hast auch extrem viele Bücher bei dir zu Hause stehen. Vielleicht kannst du auch noch mal eins rausgreifen. Das muss jetzt nicht direkt mit Hybrid Work zu tun haben, wenn du nicht willst, aber vielleicht so eins, wo du sagst, das lohnt sich.
Das fällt mir extrem schwer. Es gibt aber zwei Bücher, die ich sehr regelmäßig empfehle und auch in letzter Zeit sehr regelmäßig empfohlen habe. Das eine ist The Journey Mapping Playbook, heißt es. Und da geht es um das Thema da geht es um das Thema Journey Mapping. Das heißt, wie kann ich den Lebenszyklus von einer mir wichtigen Zielperson abbilden? Das Buch ist eigentlich für Kunden geschrieben. Also wie kann ich den Lebenszyklus meines Kunden abbilden? Aber man kann es auch meiner Meinung nach extrem gut für das Thema Employee Journey Mapping benutzen. Und die ganze Methode wird sehr knackig, aber doch ausführlich genug erklärt. Und auch es wird auch sehr gut erklärt, wie man es dann in die Praxis umsetzt mit Workshop-Formaten und so weiter. Das gefällt mir richtig gut. Und das zweite Buch, das ich super gerne empfehle, ist The Workshop Survival Guide. Und da geht es darum, wie man gute Seminare, ob offline oder online, gestaltet. Und war für mich sehr erhellend, dass man niemals, nie unter keinen Umständen länger als 15 bis 20 Minuten am Stück reden sollte. Ups. Könnte sein, dass ich das in der Vergangenheit vielleicht mal gemacht habe, falls jemand zuhört, der Opfer eines epischen Vortrags von mir wurde. Da möchte ich mich ganz herzlich bei dir entschuldigen. Und da sind halt sehr viele interaktive Formate vorgeschlagen, wie man eben bisschen runterbrechen kann, dass man auch immer wieder die Teilnehmer in die Aktivierung holt. Und ich muss tatsächlich sagen, also seit ich das sehr konsequent anwende, das Buch, kriege ich auch deutlich besseres Feedback für Lehrformate, Workshops, Kundenveranstaltungen und so weiter, weil die mittlerweile scheinbar doch viel interaktiver geworden sind als in der Vergangenheit.
Super. Die tun wir auch nochmal in die Shownotes beide. Vielen Dank dafür. Danke, dass du uns heute auch nochmal einen kleinen Einblick schon mal gegeben hast und hoffentlich auch Appetit gemacht hast auf das Buch. Vielen Dank dafür. Dir weiterhin auch alles Gute, viel Erfolg und wir hören uns und sehen uns.
Herzlichen Dank.
Bis bald. Mach's gut.
Ciao.
Grüße nach Stuttgart. Ciao. Das war's, die heutige Episode mit Johanna Barth. Alle Links wie immer in den Shownotes, das LinkedIn-Profil von Johanna, das Buch. Gerne auch mein LinkedIn-Profil, kommt auf mich zu, connected. Und auch die Möglichkeit, im Podcast zu werben, wenn ihr als Unternehmen mit eurer Company was für New Work tut und sagt, Mensch, das können wir doch nochmal an irgendeiner Stelle hochhalten, dann kontaktiert mich doch gerne und ihr könnt mich auch als Speaker buchen, da komme ich gerne auf eure Veranstaltung. Und dann noch etwas in eigener Sache, und zwar starten wir jetzt endlich wieder mit unserer Crowdfunding-Initiative der Eisbademeisters. Wer mich kennt, weiß, ich gehe im Winter gerne dahin, wo es wehtut, buchstäblich ins kalte Wasser. Das ist dann meistens die Ostsee bei uns in Rostock-Warnemünde, das kann aber auch ganz woanders sein. Und wir sind im März, April 2020 so auf die Idee gekommen, dass wir da was für unsere Gesundheit tun könnten, wenn wir Eisbaden gehen, auch gerade so in dieser Pandemiezeit, die ja sehr trostlos war. Und dann haben wir festgestellt, wir können damit auch noch mehr tun, nämlich etwas Gutes für andere, und sind dann auf die Idee gekommen, Spenden zu sammeln für die, denen Wirklichkeit ist. Ja, wir haben für Obdachlose gesammelt, wir haben dem Obdachlosenhilfeverein einen neuen Kältebus zusammengesammelt. 10.000 Euro sind alleine in den ersten 2 Monaten zusammengekommen, das war 2020. Seitdem ist viel passiert. Es gibt die Eisbademeisters mittlerweile nicht nur in Rostock, wo wir auch für die Tafel ein paar tausend Euro gesammelt haben, und auch für andere. Es gibt die Eisbademeisters in Hamburg, dort springt man in die kalte Elbe in Övelgönne wöchentlich, auch ab Anfang November. Es gibt die Eisbademeisters in Berlin, es gibt sie in Wismar, es gab sie zwischendurch auch in Eckernförde. Und wir haben gesagt, wir stellen diese kleine Brand, die wir da entwickelt haben, quasi Open Source mäßig zur Verfügung. Und wenn auch ihr an eurer Stelle, wo auch immer das ist, Eisbaden wollt, dann könnt ihr gerne auch die Eisbademeisters Brand nutzen. Wir haben also das ganze Zeug, wir haben Logos entwickeln lassen, wir haben Mützen, die wir verkaufen, Hoodies, Bademäntel, haben wir alles mittlerweile da, und das geht alles zu 100% für den guten Zweck. Und auch in dieser Saison wollen wir natürlich etwas starten. Das macht ja auch im Übrigen großen Spaß. Das Ganze läuft größtenteils über Instagram, weil das eben sehr visuell ist, und wir haben auch eine Webseite, die eisbademeisters.de. Da gibt es dann demnächst mehr, und wenn ihr uns da unterstützen wollt, ganz konkret auch die Eisbademeisters Rostock, dann kontaktiert mich bitte. Das kann sein, dass ihr die Aktion teilt, dass ihr was in den Pott haut, dass ihr vielleicht Kontakte habt zu Medien, die das nochmal in irgendeiner Form pushen können. Kommt auf mich zu oder lasst uns auch gerne kreativ was entwickeln. Und in Kürze starten wir nämlich am 31. Oktober und dann wird es dazu auch natürlich eine Verkündung geben, wofür wir sammeln, aber ich wollte es euch heute schon mal gesagt haben. So, das ist ein etwas längerer Hinweis gewesen, aber das ist wirklich eine Herzenssache. Nicht nur das wirklich coole Baden, ja, das Eisbaden, was ich wirklich empfehlen kann. Dazu muss man jetzt kein Bodybuilder sein, der seine Muskeln da irgendwie abkühlt, sondern man kann einfach ganz normal langsam ins kalte Wasser gehen und man bleibt auch nur ganz kurz drin, ohne Hektik, man atmet anders. Man kommt da rein und es macht großen Spaß, man fühlt sich danach wie neugeboren. Ich kann es euch nur empfehlen. So viel dazu. In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt connected.